Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Falls du öfter oder auch nur ab und zu Probleme mit deinem Hunger hast und verstehen und lernen willst, wie dein Hunger- und Sättigungssystem wirklich funktionieren und wie du das Ganze zu deinen Gunsten nutzen kannst, dann ist die Folge auf jeden Fall für dich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es losgeht, gibt es wie immer jetzt ein Intro und dann auch ein kurzes Preview der Folge. Was bei mir so los? Ich bin jetzt tatsächlich gerade in den letzten Zügen, die ich jetzt hier noch in Deutschland verbringen werde, mit Planung und allem. Ich habe euch ja schon in der letzten oder vorletzten Folge irgendwann mal erzählt, dass ich in Zukunft nicht mehr so viel Zeit hier in Deutschland verbringen werde, vermutlich ganz, ganz wenig. Und es wird jetzt alles immer konkreter. Ab September bin ich dann erstmal 2 Monate auf Bali, arbeite von dort, dann geht es weiter nach Mallorca, arbeite von dort. Also im Endeffekt, für euch ändert sich nichts, außer dass ich in Zukunft noch mehr Energie für Content und Projekte haben werde. Und natürlich, klar, das Lebensumfeld, in dem ich bin, ein bisschen anders sein wird. Aber ich werde weiterhin auf Instagram euch mein Daily Life so zeigen. Hier wird sich auch vom Content eigentlich gar nichts verändern. Deswegen ist da eigentlich nichts anders, außer dass ich halt in Zukunft von einer anderen Umgebung dann zu euch sprechen werde. Die Folge heute habe ich schon länger vor. Und wir haben ja in so einer ähnlichen Art und Weise schon mal eine Folge gemacht, vor ein paar Monaten, das war glaube ich Anfang 2023, also ich habe es davor nachgeschaut, ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen her und ich fand es sinnvoll, dass wir das Thema noch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel, noch ein bisschen anders behandeln und noch mal einfach zusätzlich über dieses Thema sprechen, was wir jetzt vielleicht in der letzten Folge dann nicht alles mit reingenommen haben. Und ich habe dazu auch eine Story-Umfrage gemacht und habe da gefragt, wie zufrieden seid ihr mit eurer Sättigung? Und da haben um die 50% angegeben, dass sie unzufrieden sind, was mich tatsächlich überrascht hat. Ich hätte gedacht, dass es weniger oder dass es mehr sind, die unzufrieden sind mit ihrer Sättigung. Ist immer noch viel, aber ich weiß, dass damit einfach sehr, sehr viele strugglen, das auch für sich selber zu regulieren. Und deswegen, selbst wenn du jetzt zufrieden bist mit deiner Sättigung und mit deinem Hunger, würde ich dir empfehlen, hör dir die Folge an, weil das eine richtig, richtig geile Grundlage ist, die du für dich immer nutzen kannst. Wir werden im ersten Bereich, wie immer, Themenfokus über die Theorie dahinter sprechen, das heißt Hunger, Sättigung und Sättigungsgefühl, wie funktioniert dieser Kreislauf? Und im zweiten Segment, im Coaching Corner Segment, da werden wir dann konkreter und schauen uns erstmal an Unterschied Symptom- und Ursachenebene, also wie wirkt sich das differenziert einfach aus, ja, ob ich jetzt eine Symptombehandlung mache bei meiner Sättigung oder auch mal in die Ursachenebene schaue. Und dann schauen wir uns 5 konkrete Faktoren an, die extrem relevant sind für diesen Hungersättigung, Sättigungsgefühl, Kreislauf und wie wir sie dann eben auch beeinflussen können. So, wir starten wie immer mit dem Themenfokus. Ich habe heute tatsächlich die Folge mal auf eine andere Art und Weise vorbereitet. Alle, die im Coaching sind, sehen das gerade, weil ihr gerade ein Video mit einer Mindmap vor euch habt. Und normalerweise mache ich ja immer meine Notizen per Outline, also ich schreibe eine Outline runter und orientiere mich daran, aber ich möchte jetzt in Zukunft das gleichzeitig mit einer Mindmap machen, weil mir das tatsächlich in der Vorbereitung noch leichter fällt und ich dann gleichzeitig das so für alle, die im Coaching sind, nochmal visuell präsentieren kann. Für euch, die jetzt nur zuhören, ändert sich nichts, außer dass ihr euch halt logischerweise, es gibt es halt nicht in der Podcast-Plattform, diese visuelle Komponente fehlt. Aber ich denke, ihr werdet das im Lauf der Folge hören, dass sonst nichts anders ist. Also wir schauen uns jetzt mal an. Hunger, Sättigung und Sättigungsgefühl, wie dieser Kreislauf funktioniert. Denn an sich ist es sehr, sehr komplex, wie alles funktioniert. Aber es ist sehr, sehr gut regulierbar. Das ist das Gute. Also es klingt ja immer so negativ, okay, es ist komplex. Aber komplex heißt ja nicht, dass ich es nicht regulieren kann. Im Gegenteil, ich finde, wenn etwas komplex ist, ist es sogar oft besser, wenn ich in einer Situation bin, in der ich mit dem Problem lange struggle, weil dann habe ich mehrere Möglichkeiten, wie ich das löse. Wenn es irgendwie so ein simples Problem oder halt ein Problem ist, das nur auf eine Art und Weise zu lösen ist und ich merke, diese Lösung funktioniert bei mir nicht, dann ist das, finde ich, oft sehr, sehr negativ. Und das haben wir hier zum Glück nicht. Das heißt, wir können ganz vielschichtig an das Thema rangehen und müssen auch gar nicht die Lösung so komplex darlegen, sondern dadurch, dass es komplex ist, heißt nur, dass wir sehr, sehr viel machen können, aber auch nicht alles machen müssen. Dazu kommen wir später. Ich möchte es jetzt mal in 2 verschiedene Kategorien unterteilen, und zwar in eine gute und eine schlechte Lösung. Also, erstmal mit der schlechten Lösung. Heißhungerrezepte, so als Lösung anzusehen, ist oft der falsche Weg, weil Rezepte sind ein Teil der Lösung, aber es ihr solltet nicht denken, dass nur eine Aktion das Problem löst. Und deswegen wird das meiner Meinung nach auf Social Media oft nicht so gut kommuniziert, weil da dann eben nur mit Rezepten um sich geschmissen wird und die haben ihre Daseinsberechtigung. Also ich kritisiere das ja oft, aber ich sage auch immer dazu, hat seine Daseinsberechtigung, ich mag nur nicht die Art und Weise, wie es kommuniziert wird. Wenn dann gesagt wird, hey, du hast Heißhunger, du hast seit, keine Ahnung, Monaten Probleme mit deinem Hunger, hier, ich habe die richtigen Rezepte für dich, löst das Problem in der Regel bei den meisten Leuten nicht. Was aber die richtige Lösung ist, wir müssen den Mechanismus verstehen. Das heißt, wir müssen die Aktionen nutzen, die uns dabei helfen, diesen Mechanismus zu unseren Gunsten zu manipulieren. Wir wollen im Endeffekt schneller satt werden und länger satt bleiben. Das ist ja unser Ziel. Wir werden auch über die Ursachenebene sprechen und die muss man berücksichtigen, aber dazu im Coaching Corner Segment mehr dazu, weil jetzt schauen wir wirklich mal nur auf die Symptomebene. Also wie funktioniert dieser Hunger, Sättigung und Sättigungsgefühl Kreislauf? Also als erstes haben wir den Start mit dem Hunger. Das heißt, was passiert da? Der Magen ist leer. Es ist eine Abwesenheit von Nährstoffen im Dünndarm. Wir haben so gastrointestinale Hormone, die eben dann in geringeren oder höheren Dosen verfügbar sind. Und wir haben auch Endorphine, die zum Beispiel dann durch Geruch, Anblick oder Geschmack getriggert werden. Also ein Verlangen entsteht. In dieser Phase beginnt der Kreislauf. Aber der Kreislauf ist nie wirklich abgeschlossen. Das heißt, das ist nur der Punkt, an dem wir zuerst oder an dem wir uns als erstes orientieren. Aber ihr seht später, dass wir an diesem Kreislauf wieder an ein Ende gelangen und dann wieder hier beginnen. Das heißt, der erste Punkt, den könnte man auch als mittleren Punkt ansehen. Es kommt darauf an, wie man auf die Sache draufschaut. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit der Sättigung der Mahlzeit als erstes beginnt, dann ist der Hunger irgendwo in der Mitte. Aber wir starten jetzt mit dem Gefühl des Hungers als Beginn. Also im Endeffekt, du hast einen leeren Magen, ist das eine Abwesenheit von Nährstoffen im Dünndarm und dadurch wird dem Körper halt signalisiert, hey, jetzt ist langsam mal wieder Zeit zu essen. Und das ist ja eigentlich auch relativ simpel und auch, finde ich, dann simpel für euch zu verstehen. Hunger entsteht, rein physiologisch gesehen, relativ straightforward. Magen ist leer, keine Nährstoffe mehr im Blut, ich bekomme Hunger. Und ihr seht jetzt hier schon oder habt es gehört, dass ich gleich auch am Schluss oder am Anfang besser gesagt, also am Schluss von dieser Liste gesagt habe, dass durch Geruch, Anblick oder Geschmack so eine Situation und das Verlangen getriggert werden kann. Das heißt, ich habe schon hier auch eine Situation, in der ein leerer Magen nicht unbedingt die Hauptursache ist, sondern es kann sein, dass ich eigentlich vielleicht vor einer Stunde gegessen habe und mein Magen schon noch relativ voll ist, auch noch Nährstoffe im Dünndarm aufgenommen werden, aber ich trotzdem wieder Hunger kriege, weil ich vielleicht irgendwie Werbung sehe oder irgendwie ein Rezept auf Instagram, das mich irgendwas anderes triggert. Das heißt, Hunger ist nicht immer so simpel, dass er nur dann entsteht, wenn der Magen leer ist und wenn Nährstoffe nicht vorhanden sind. Der kann auch noch durch andere Sachen entstehen, auch durch Ursachenebene, was wir jetzt ja hier nicht mit reinsprechen, also Food Focus etc. Aber auch hier muss man verstehen, dass diese Ursachenebene, wenn ich zum Beispiel einen starken Food Focus habe, das macht das alles einfach nur sensibler, dass zum Beispiel dann der Anblick oder die Gedanken über Essen einfach sensibler wahrgenommen werden. Aber im Endeffekt kommt es ja dann aufs Gleiche drauf raus, dass ich trotzdem irgendeine Art von Trigger brauche, also Gedanken oder ich muss Essen sehen, um diesen Prozess des Hungers einzuleiten. Dann im nächsten Schritt kommt die Nahrungssuche und dann auch der Start der Mahlzeit. Das heißt, ich habe hier sensorische Einflüsse, das heißt, wie gerade gesagt, Gedanken, Anblick, Geruch von Essen, die dann diese Nahrungssuche starten. Und man sieht hier auch schon, das ist so ein Prozess, der ineinander übergeht. Das heißt, vom Hunger in die Nahrungssuche, das ist oft so nicht direkt abtrennbar, ja? Weil auch die Gedanken dann hier nochmal dieses Gefühl verstärken und die Nahrungssuche einfach nochmal motivieren. Ja? Und dann ist hier zum Beispiel, was ihr vermeiden solltet, wenn wir jetzt auch schon mal ein bisschen in die Umsetzung gehen, hochgenießbare Nahrung leicht zugänglich zu machen. Das heißt, ihr seht jetzt hier schon die erste Art und Weise, wie wir in diesen Mechanismus positiv eingreifen können. Das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe, Essen in Medien wird konsumiert. Ja, also Essen wird in diesen Medien gezeigt, dass es konsumiert wird oder es werden irgendwie Rezepte gezeigt. Also sowas, Kochshows, Werbung etc. ist jetzt auch nicht so positiv für diesen gesamten Prozess. Weil wenn ich jetzt mal mir ein Szenario vorstelle, in Szenario A habe ich bei mir zu Hause in meiner Blickweite nur Gemüse, Obst etc. und ich scrolle jetzt nicht ewig durch Social Media und schaue mir Essen an, dann werde ich seltener beginnen zu essen oder auf die Nahrungssuche zu gehen, als wenn ich überall Schokolade rumstehen habe und dann auch noch durch Instagram scrolle und die ganze Zeit Rezepte und so weiter sehe. Also hier ist das Verständnis des Mechanismus ja schon mal ein wahnsinniger Pluspunkt für uns. Ja, das heißt, wir verstehen, es gibt Sachen, die wirken sich aus, die ich aber leicht verändern kann. Und das sollte man dann auch machen. So, jetzt gehen wir aber davon aus, Nahrungssuche hat gestartet und wir wollen das jetzt mal nicht vermeiden und dieser Kreislauf geht weiter. Dann fängt die Nahrungsaufnahme an. Und die wird auch wieder durch verschiedene kognitive Einflüsse beeinflusst. Also zum Beispiel Präsenz von anderen, soziale Stimulation, haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen, dass wir dann dazu neigen, mehr zu essen. Wie viel Hunger habe ich, also das Empfinden von Hunger? Wie bewusst kann ich meine Sättigung beobachten? Was für ein Tageszeitpunkt ist es? Was für eine Verfügbarkeit von Nahrung? Wenn mehr da ist, esse ich auch tendenziell mehr. Ja, also jetzt hier auch wieder zwei Sachen, die man vermeiden könnte, was wir auch oft sagen, die Mahlzeit ist zu lecker. Ja? Oder es ist zu viel Essen verfügbar, Grillen, Buffet-Situation etc. Das habt ihr in der Vergangenheit sicherlich schon mal in eurem Leben bemerkt, dass es dann schwieriger ist, die Nahrungsaufnahme zu reduzieren. Und solche Sachen, bei denen müssen wir uns einfach darüber bewusst sein, dass sie Auswirkungen haben und dass wir die beeinflussen können. Dann, wenn wir Nahrung aufnehmen, geht es rüber in den vierten Schritt und das ist dann die Sättigung. Das heißt, die Mahlzeit ist beendet und das wird auch beeinflusst durch verschiedene Faktoren. Der hauptsächliche Faktor, der diese Sättigung beeinflusst, ist die Magendehnung, weil wir haben so Rezeptoren im Magen und wenn der Magen eben gedehnt wird durch Nahrungsvolumen, dann werden hier Hormone beeinflusst und dadurch auch, dass wir Nährstoffe aufnehmen in Kombination, setzt dann einfach langsam die Sättigung ein. Und deswegen können wir hier auch wieder relativ viel machen. Wir können das Volumen erhöhen. Das heißt, wir haben eine schnellere Dehnung im Magen und auch eine konstantere. Auch wenn wir zum Beispiel ein langsames Esstempo ansetzen, dann geben wir den Sättigungshormonen Zeit anzukommen und essen nicht und essen, essen, essen. Und dann kommen die Sättigungshormone und hätte ich langsamer gegessen, wären die schon längst gekommen. Ich wäre schon lang satt gewesen. Das hat jeder von euch sicherlich schon mal bemerkt, wenn ihr langsamer esst, dass ihr dann mal Zeit habt, dass die Sättigungshormone ankommen. Das kennt auch jeder, wenn man mal irgendwie im Restaurant war und man hat irgendwie eine kleine Portion gehabt, hat die gegessen, hat sie gedacht, boah, davon bin ich jetzt gar nicht satt geworden. Wartet mal 10 Minuten ab, hat sich vielleicht schon was Neues bestellt oder noch abgewartet und dann auf einmal setzt die Sättigung ein. Und genau da können wir auch eingreifen durch ein langsameres Esstempo. Wir kommen da aber später nochmal im Coaching-Corner-Segment konkreter dazu. Was hier wichtig ist, ist, dass nicht nur die Nahrung im Magen, also das Nahrungsvolumen, durch die Dehnung die Sättigung triggert, sondern auch ein hoher Kaloriengehalt. Der führt erstens zu einer langsameren Magenentleerung, das heißt auch gut für die Sättigung. Aber es zeigt sich auch in Studien und zu einer kommen wir später, glaube ich, aber wir haben auch schon in der Vergangenheit über die oft gesprochen, in der man gesehen hat, dass ab einer bestimmten Kaloriendichte nicht mehr das Nahrungsvolumen, sondern die Kalorienanzahl das primäre Signal für die Sättigung ist. Das heißt, Volumen ist nicht immer das Sättigungssignal, sondern der Körper hat schon auch einen Mechanismus, über Kalorien festzustellen, okay, jetzt bin ich satt, jetzt sollte ich nicht mehr weiter essen. Kennt ihr sicherlich, wenn ihr mal irgend so eine richtig reichhaltige, irgend so einen Nachtisch gegessen habt und ihr merkt, boah, davon kann man gar nicht so viel essen. War zum Beispiel bei mir mal so, also schon öfter jetzt so, aber ein so ein präsentes Beispiel, Cheesecake in der Cheesecake Factory in den USA, da hat ein so ein Stück 1900 Kalorien und ich sag's euch, ihr könnt es, also ich esse gerne so richtig reichhaltige Sachen, manche mögen das ja nicht so, ich mag das gern, aber da merkt man wirklich, dass dieses extreme Kalorienniveau irgendwann dazu führt, dass man satt wird und das bedeutet eben, ja, der Körper hat hier auch Mechanismen, das zu erkennen. Dann, wenn die Sättigung einsetzt, dann kommt langsam das Sättigungsgefühl. Und das Sättigungsgefühl ist im Endeffekt das, was nach der Mahlzeit eintritt. Das heißt, wir haben Nährstoffe im Blut und die signalisieren im Gehirn über Nerven und Hormone die Verfügbarkeit. Und dann weiß der Körper, okay, hier ist noch, sie sind noch Nährstoffe da, ich bin satt, alles cool. Wenn dann diese Nährstoffe schwinden, dann sinkt auch das Sättigungsgefühl und dann entsteht wieder der Hunger. Und das dauert bei einer normalen Mahlzeit in der Regel so 4 Stunden. Das ist unterschiedlich, wie groß die Mahlzeit war und. Aber so im Durchschnitt meistens so alle 4 Stunden. Könnt ihr auch mal im Alltag drauf achten, wenn ihr irgendwas gegessen habt. Meistens kommt so nach 3, 4, 5 Stunden der Hunger wieder. Und dann landen wir auch wieder beim ersten Punkt, dem Hunger. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das heißt, ihr seht, das ist ein schöner, geschlossener Kreislauf, der keinen wirklichen Anfangspunkt und keinen wirklichen Endpunkt hat, je nachdem, wie wir halt auf das Ganze schauen. Ja, und das Wichtige ist halt, dass man versteht, dass dieser Kreislauf manipulierbar ist zu unseren Gunsten. Es ist halt nicht damit getan, nur mit einem Heißhungerrezept zu arbeiten, weil wenn ihr es auch gut aufgepasst habt, habt ihr gesehen, dass wir mit diesem Heißhungerrezept nur im Punkt 4 ansetzen, also Sättigung, Mahlzeit wird beendet. Ja, das Heißhungerrezept kann uns dann helfen, dass die Mahlzeit zum richtigen Zeitpunkt beendet wird, dass wir keine 2000 Kalorien in der Mahlzeit konsumieren, sondern halt ein paar hundert oder tausend Kalorien. Aber wann dann wieder der Hunger einsetzt, ja, das heißt, wie wir das beeinflussen und auch die Nahrungssuche, Nahrungsaufnahme und so weiter, das können wir noch durch viele andere Faktoren beeinflussen. Und da gehört eben mehr dazu, als nur diese eine Ebene zu beobachten. Und deswegen ist das ein Teil der Lösung, aber eben nicht die komplette Lösung. Und jetzt gehen wir rüber in den Coaching-Corner-Bereich und dann schauen wir uns mal konkret die Symptom- und Ursachenebene an. Und dann schauen wir uns auch 5 Faktoren an, die ihr wirklich easy in der Praxis umsetzen könnt, damit das Ganze besser reguliert wird. Wie gerade schon erklärt, haben wir einen Unterschied zwischen Symptomebene und Ursachenebene. Das heißt, auf der einen Seite haben wir alle Ursachen, auf die wir keinen direkten, akuten Einfluss haben. Das sind Sachen, die sind teilweise kontrollierbar, akut aber in der Regel nicht kontrollierbar. Und manche Sachen sind sogar gar nicht kontrollierbar. Das heißt, wir haben hier Essverhalten, Vorgeschichte. Logischerweise irgendwas, was ich nicht kontrollieren kann, auch nicht langfristig. Ja, das muss ich immer berücksichtigen. Wobei man auch hier sagen muss, eigentlich kann ich es langfristig schon kontrollieren, weil mein Essverhalten kann sich ja so verbessern, dass diese Vorgeschichte irgendwann irrelevant ist, weil die wie so überschrieben wird vom Gehirn. Also da darf man schon auch dann optimistisch sein. Aber zum Beispiel Essensauswahl in sozialen Situationen, das ist was, was ich vermutlich niemals kontrollieren werde können. Und es ist auch gar nicht notwendig, dass man jede soziale Situation kontrollieren kann. Aber das muss man ja einfach berücksichtigen, dass das beim Sättigungsmanagement eine Rolle spielt. Körperfettanteil spielt eine Rolle. Kann ich langfristig kontrollieren? Ja, aber akut eben nicht. Auch die Stimmung. Das ist ein perfektes Beispiel für langfristig kontrollierbar, akut nicht. Wenn du heute einen scheiß Tag hast, irgendwie nur negative Ereignisse, dass du dann sensibler bist in Bezug auf deine Sättigung, das ist halt so. Das kannst du nicht akut kontrollieren. Du kannst aber langfristig schauen, dass das nicht mehr so oft vorkommt. Das ist was, was wir zum Beispiel im Coaching ganz oft machen. Wir schauen eben, was ist denn hier noch in der Ursachenebene, was können wir langfristig kontrollieren, dass es in Zukunft nicht mehr so häufig vorkommt oder gar nicht mehr, weil sich das auch auf die Sättigung auswirkt. Das gleiche mit dem Hungerlevel, wenn der einfach mal zufälligerweise heute höher ist, dann ist es halt so. Es gibt so Tage, da hat man das auch nicht in der Hand. Wir können nicht alles kontrollieren. Aktivitätslevel, das ist was ihr langfristig kontrollieren könnt. Das wirkt sich auch, haben wir ja auch schon gelernt, kommt später jetzt, auch hier jetzt nochmal konkret, da haben wir schon auch Auswirkungen. Das heißt, eigentlich habe ich jetzt hier, merke ich jetzt auch gerade, ein Part reingenommen, der eigentlich in die Ursachenebene reingehört, aber es spielt keine Rolle, es ist trotzdem ein wichtiger Punkt. Wir werden aber, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, hier in der Folge nur über die Symptomebene sprechen. Aber kurz noch, damit wir die Ursachenebene fertig machen, Stress kann sich auswirken, Trauma kann sich auswirken. Also es gibt viele Situationen, die unseren Hunger beeinflussen, die wir aber akut in einer Situation nicht kontrollieren können. Die können wir oft langfristig kontrollieren und verbessern, aber nicht akut. Und das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe mit den Heißhungerrezepten. Wenn du einen scheiß Tag hast, dann wird dir ein Heißhungerrezept auch nicht helfen. Das kann vielleicht ein Teil der Lösung sein, dass du deinen Hunger zumindest ein Stück besser kontrollieren kannst. Aber du wirst einfach mehr Hunger haben an dem Tag als an einem anderen Tag. Und das kannst du nicht kontrollieren. Aber diese Erkenntnis, das Bewusstsein und dann auch die autonome Steuerung über diesen Fakt und dann vielleicht auch mal zuzulassen, dass man mehr Hunger hat, das ist ja genau das, worum es geht. Aber darüber sprechen wir jetzt heute nicht, weil das sind ja ganz viele Themen für sich selber, über die wir schon oft gesprochen haben, über die wir noch oft sprechen werden. Aber das soll jetzt nicht der Fokus der heutigen Folge sein. Der Fokus der heutigen Folge wird auf der Symptomebene liegen. Und wie man vorhin schon gesehen hat, habe ich auch einen Teil reingenommen, der so ein bisschen zu beiden Sachen gehört. Das werdet ihr auch sehen, dass Aktivität teilweise Ursachenebene, teilweise Symptomebene ist. Also man kann das manchmal auch nicht perfekt davon trennen. Aber bei der Symptomebene, auf die wir uns heute konzentrieren, da habe ich eben alle Sachen, auf die ich einen direkten, akuten Einfluss habe. Das heißt, was für eine Lebensmittelauswahl habe ich? Wie gestalte ich meine Mahlzeiten? Wie gestalte ich mein Lebensmittelumfeld? Das kann ich innerhalb von einer Aktion verändern. Also zum Beispiel, welche Lebensmittel ich jetzt heute in meine Mahlzeit reinpacke, also wie ich meine Mahlzeit gestalte, das kann ich jetzt akut verändern. Oder was ich einkaufe, das kann ich an dem bestimmten Tag akut verändern. Und das Lebensmittelumfeld, wie das positioniert ist. Das sind so Beispiele dafür. Wir sehen jetzt gleich, dass da noch mehr dazu gehört. Aber da soll heute der Fokus drauf liegen. Wie können wir eben diese Symptomebene zu unseren Gunsten manipulieren, damit wir eben besser und länger gesättigt sind? Wir beginnen jetzt erstmal mit dem Thema Kaloriendichte, das vielleicht den meisten schon etwas sagt. Und es spielt eine sehr, sehr große Rolle im Sättigungsprozess. Es gibt ein interessantes Systematic Review, also eine Zusammenfassung von Studien aus dem Jahr 2023 von Kloß und Kollegen, verlinke ich euch in der Podcast-Beschreibung. Und da hat man herausgefunden, dass Nahrungsmittel mit einer geringeren Energiedichte die Gesamtkalorienaufnahme verringern, ohne, und das ist das Spannende, die Mengen der verzehrten Nahrung zu reduzieren. Das heißt, wie viel Gramm, ja, wie groß meine Mahlzeit ist, wird nicht dadurch beeinflusst durch diese Integration von geringerer Energiedichte. Und das ist ja das, was die meisten vielleicht schon mal auf Instagram gesehen haben, so diese typischen Vergleiche, okay, du hast jetzt hier, keine Ahnung, einen Teller mit irgendwas Kaloriendichten und du könntest stattdessen das und das essen und dann ist sogar noch meistens deutlich mehr da als mit dem anderen Lebensmittel, wenn man wirklich Kalorie für Kalorie vergleicht. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Pizza neben Heidelbeeren stelle, aber ich könnte es ja auch anders machen und könnte sagen, okay, ich habe auf dem einen Teller habe ich irgendwie, ja, was wäre jetzt ein guter Vergleich, irgendwie einen Teller Nudeln mit 600 Kalorien oder wir können ja auch die Pizza nehmen. Und die Pizza hat irgendwie eine Menge von, keine Ahnung, 400 Gramm. Und dann nehme ich mir irgendwas anderes mit 400 Gramm, zum Beispiel Heidelbeeren, aber habe dadurch ein Fünftel des Kaloriengehalts. Oder vielleicht sogar noch weniger. Ja, also bei einer Pizza wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger, aber so ein Fünftel kommt ungefähr hin. Das heißt, ich habe die gleiche Menge, aber ich habe eine deutlich geringere Gesamtkalorienaufnahme. Und das ist das, was man in dem Systematic Review gesehen hat. Ich denke, das ist nichts Neues für die meisten, aber trotzdem sind solche Sachen, die wir anekdotisch in der Welt beobachten, immer sinnvoll durch wissenschaftliche Datenlage zu bestätigen. Und das sehen wir eben ganz klar, dass die Integration von Lebensmitteln mit einer geringeren Energiedichte auch zu einer geringeren Kalorienaufnahme führt. So, und das ist ganz wichtig. Und hier würde ich euch empfehlen, dass ihr euch ein bisschen, wenn ihr das für euch nutzen wollt, und so mache ich es auch bei mir im Alltag, aber so eine Einteilung kennt ihr vermutlich auch, dass ihr das anhand von Lebensmittelkategorien macht. Da gibt es auch eine interessante Studie, die jetzt aber in diesem Detail für euch nicht so relevant ist. Deswegen packe ich jetzt auch nicht in die Beschreibung rein. Aber dort hat man eigentlich eine ganz simple Einteilung gemacht von 4 Kategorien in Bezug auf die Energiedichte. Das heißt, Kategorie 1, weniger als 60 Kalorien, ist im Endeffekt Obst und Gemüse zum Beispiel. Und Kategorie 2 wären Lebensmittel mit 60 bis 150 Kalorien, Getreide, magere Proteinquellen, Hülsenfrüchte, fettarme Milchprodukte und. Also da fällt noch mehr mit rein. Und ich würde euch empfehlen, dass ihr bei diesen Kategorien versucht, wir kommen jetzt gleich zu 3 und 4, in einem Einschluss statt einem Ausschlussverfahren zu handeln. Weil wir sehen ja, okay, es macht Sinn, mehr Lebensmittel mit einer geringeren Kaloriendichte zu integrieren. Das ist gut für unsere Sättigung, haben wir auch vorhin gemerkt. Nahrungs- oder Dehnung der Magenwand durch Nahrung ist relevant. Und anstatt zu sagen, okay, diese Kategorie 3 und 4, schauen Sie gleich an, vermeiden wir, nehmen wir mehr von Kategorie 1 und 2 zu uns. Darüber haben wir auch schon hier oft gesprochen. Wir arbeiten so gut es geht mit Einschluss statt Ausschluss. Gibt es auch wissenschaftliche Daten dazu, dass es einfach besser ist vom Ergebnis und es ist da auch viel entspannter mental, wenn ich Sachen einschließe, statt sie auszuschließen. Wir vermeiden nicht Kategorie 3 und 4, sondern wir essen Kategorie 1 und 2 öfter. Dadurch essen wir automatisch 3 und 4 weniger. Kategorie 3 sind Nahrungsmittel mit einer Energiedichte von 160 bis 390 Kalorien, also Brot, viele Nachtische, Käse, fettige Proteinquellen und so weiter. Und dann die Kategorie 4, das sind so die typischen richtig hochkalorischen Lebensmittel, die haben zwischen 400 und 900 Kalorien, frittierte Snacks, Süßigkeiten, Kekse, Nüsse, Öle und so weiter. Und diese 900 Kalorien, die kriegt ihr meistens nur durch Öl hin, also das ist ganz selten, dass ein Lebensmittel über 600 Kalorien hat, weil das hat auch was mit dem Geschmack zu tun. Also wenn Lebensmittel zu süß und zu fettig sind, dann werden die auch nicht so gern von uns konsumiert. Das heißt, das wird dann auch von der Nahrungsmittelindustrie seltener so hergestellt. Und da könnt ihr mal drauf achten, die meisten so typischen Junkfood-Lebensmittel haben irgendwo so zwischen, ja, 400 und 600 Kalorien pro 100 Gramm. Das ist nicht immer so, aber das ist ein guter Referenzwert. Und diese Kategorie versuche ich tatsächlich auch schon dann auch durch Ausschluss ein bisschen in meinem Alltag zu vermeiden. Jetzt gibt es eine kurze 30 Sekunden Unterbrechung mit einem Werbehinweis auf die Coro Drogerie. Falls ihr mir auf Instagram folgt, dann seht ihr, wie oft ich die Produkte benutze. Ich liebe die wirklich, von Kakaonips bis Nussmus. Die haben so viele geile, hauptsächlich auch unverarbeitete Produkte. Und glaubt mir, die sind 10-mal besser für eure Sättigung als irgendwelche Light-Produkte, die so oft in der Fitnessbranche gepusht werden. Also, falls ihr da mal zuschlagen wollt, dann schaut einfach mal auf die Website corodrogerie.de. Mit Code KILIAN5 könnt ihr dann zusätzlich noch 5% sparen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Also man kann immer mit so einer Kombination Einschluss statt Ausschluss arbeiten, aber es macht ja viel mehr Sinn, wenn ihr jetzt zum Beispiel mental an so eine Situation rangeht, dass ihr irgendwie abends Hunger oder Lust auf was Süßes habt. Dann wisst ihr, ich bin kein Freund davon, immer zu sagen, jedes Mal Obst essen. Aber es kommt natürlich auch darauf an, was für eine Phase man ist, Fettverlust oder nicht. Oder wie oft man jetzt abends Lust auf was Süßes hat. Sich halt nicht immer für Kategorie 3 oder 4 zu entscheiden, sondern einfach zu sagen, ich esse jetzt Kategorie 1. So, ich esse jetzt zum Beispiel eine Packung Heidelbeeren statt halt irgendwie eine Packung Schokolade. So, das ist ja eine ganz simple Handlungsweise, die kein Verzicht ist, weil dadurch, dass ich einfach die Heidelbeeren esse, sage ich mir, okay, ich treffe eine bewusste Entscheidung für die Heidelbeeren und nicht gegen die Schokolade. Und das ist eine differenzierte Ansicht und deswegen empfehle ich euch, arbeitet mit Einschluss statt Ausschluss bei diesem Thema. Nächstes Thema sind die Makronährstoffe. Und das ist vielleicht das Unspannendste für alle, aber bleibt kurz dran, auch wenn ihr schon mal gehört habt, gerade beim Thema Protein. Wir haben ja auch schon über unterschiedliche Auswirkungen von unterschiedlichen Proteinen auf die Sättigung gesprochen, aber hier ist es nochmal von mir alles ein bisschen kurz und knackig zusammengefasst. Wir haben drei Makronährstoffe: Protein, Kohlenhydrate und Fett. Ich habe jetzt hier bei mir in der Mindmap bei Proteinen 2 Daumen nach oben, bei Kohlenhydraten und Fett 1 Daumen nach oben. Das heißt, Protein ist auf jeden Fall der sättigendste Makronährstoff. Aber ganz, ganz wichtig, ihr müsst die Eigenschaften berücksichtigen. Die solltet ihr aber eher bei den Kohlenhydraten und beim Protein berücksichtigen. Weil beim Fett spielt es keine große Rolle, weil fettige Lebensmittel, also die sehr, sehr viel Fett enthalten, zum Beispiel Olivenöl, Butter etc., da spielt die Eigenschaft keine große Rolle. Wenn wir jetzt natürlich ein Lebensmittel haben, wie zum Beispiel Nüsse, dann spielen die Eigenschaften schon eine Rolle. Aber meine Erfahrung ist, dass die wenigsten Fett in ihrer Ernährung auf eine praktikable Art und Weise integrieren, sondern dass Fett eher so ein automatisches Beiding ist. Also natürlich müssen viele immer darauf achten, dass sie genug Fett zu sich nehmen. Aber Fett ist jetzt was wir in der Regel nicht essen, um satt zu werden. Dann nutzen wir eher Kohlenhydrate und Proteine, weil das sind halt ein bisschen die voluminöseren Lebensmittel. Und es ist in der Praxis einfach nicht so relevant, jetzt auch noch Nüsse etc., da gibt es jetzt eh nicht so viel von diesen fettigen Lebensmitteln, da einzugrenzen in diese Kategorien. Ihr könnt das jetzt, was ich gleich sage, schon auch auf Fett anwenden, aber es ist relevanter bei Protein und Kohlenhydraten einfach in der Praxis. Ja, wir wollen ja wirklich praktikabel sein. Also Eigenschaften berücksichtigen, wenn ihr diese zwei Makronährstoffe beurteilen wollt in Bezug auf ihre Sättigung. Textur, Zähflüssigkeit, Geschmack und Volumen. Das sind so die 4 Sachen, auf die wir uns fokussieren sollten. Und jetzt mal als simples Beispiel habe ich jetzt hier den Vergleich von Tofu und einem Proteinshake. Und hier in der Mindmap hat jetzt der Proteinshake bei mir nur 1 Daumen nach oben. Der Tofu hat aber 2 Daumen nach oben. Ist beides Protein. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass beides eine 300-Kalorien-Portion wäre. Der Proteinshake hat aber erstens eine nicht so gute Zähflüssigkeit, auf jeden Fall besser als Wasser. Volumen ist okay, ja. Geschmack, ja, schmeckt meistens relativ gut. Textur, sehr, sehr schlecht, ist ein flüssiges Lebensmittel. Textur und Zähflüssigkeit muss man eher so ein bisschen vereinen, ja. Aber trotzdem kann man das auch hier differenziert betrachten. Beim Tofu, da haben wir jetzt auch nicht so eine perfekte Textur. Es ist zwar so ein bisschen, ja, wie beschreibt man die Textur? So ein bisschen chewy, also jetzt nicht super, super weich, kommt immer drauf an. Aber es ist nicht, hat jetzt nicht so eine zähflüssige und eine super, super weiche Textur wie zum Beispiel Weißbrot, aber ist jetzt auch nicht super hart. Geschmack ist jetzt unterschiedlich, kann man sehr, sehr lecker zubereiten oder eben nicht, aber dafür hat er ein sehr, sehr hohes Volumen im Vergleich zum Proteinshake. Also die Textur und das Volumen sind deutlich besser. Und deswegen wird dieses 300-Kalorien-Tofu-Serving besser sättigen als das 300-Kalorien-Protein-Shake-Serving. Und dazu haben wir sogar wissenschaftliche Datenlage. Nicht zu diesem konkreten Beispiel, aber einfach zu den unterschiedlichen Auswirkungen von Protein auf die Sättigung. Das heißt, wir können nicht immer sagen, so wie es ja oft in der Fitnessindustrie gepredigt wird, Protein ist der sättigendste Makronährstoff. Im Durchschnitt, ja, definitiv stimmt die Aussage. Aber wir müssen es halt differenziert betrachten, weil wir jetzt zu einem Beispiel kommen, Kohlenhydrate, in denen wir ein Lebensmittel haben, das zwar kohlenhydratlastig ist, euch aber besser sättigen wird als ein proteinhaltiges, nicht so sättigendes Lebensmittel. Und ich habe jetzt hier eine Unterscheidung gemacht zwischen einmal Kohlenhydraten, die gut sättigen und Kohlenhydraten, die nicht so gut sättigen. Also welche, die von mir 2 Daumen nach oben kriegen und welche, die von mir nur 1 Daumen nach oben kriegen. 1 Daumen nach oben, ganz simples Beispiel, Brot. Ja, also so ein Graubrot oder Weißbrot. Es hat einfach super wenig Ballaststoffe, es hat eine relativ weiche Textur, hat dafür ein ganz okayes Volumen, aber es erfüllt eben weniger Eigenschaften, die es zu einem sehr, sehr sättigenden Lebensmittel machen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt zum Beispiel einmal ein Lebensmittel ohne Ballaststoffe, das aber 2 Daumen nach oben kriegt von mir, Kartoffeln, ja, weil das einfach ein besseres Volumen hat im Gesamten, eine bessere Textur als jetzt zum Beispiel so ein Weißbrot und uns dadurch besser sättigt. Und dann haben wir eben die Kategorie, die wir so ein bisschen von den Kohlenhydraten abgrenzen müssen, die aber eine Kohlenhydratkategorie ist, und zwar ballaststoffreiche Lebensmittel. Und die sollten eigentlich 2,5 oder sogar 3 Daumen nach oben kriegen, kriegen jetzt von mir hier 2 Daumen nach oben, das kommt immer auf das Lebensmittel drauf an, aber ich habe jetzt hier als Beispiel Kidneybohnen. Und wenn wir jetzt diesen Vergleich machen, Kidneybohnen zu Protein, dann sehen wir, dass wenn wir jetzt ein Serving von 300 Kalorien Kidneybohnen haben und ein Serving von 300 Kalorien Protein, ich weiß es nicht, ob es eine Studie genau zu diesem Beispiel gibt. Würde mich sehr, sehr wundern. Ich weiß auch nicht, ob es eine Studie gibt, die genau mal Kidneybohnen mit Proteinshakes in einer anderen Variation verglichen hat. I don't know. Ich würde aber sehr, 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 sehr viel darauf wetten, dass das 300-Kalorien-Serving von Kidneybohnen euch mehr satt macht als ein 300-Kalorien-Serving von Proteinshake. Obwohl das eine ein reines Proteinlebensmittel ist. Und klar, Kidneybohnen haben auch Protein. Aber ich wäre auch bereit, meine These mit einem anderen Lebensmittel zu unterstützen, das einen geringeren Proteingehalt hat, also einen hohen Kohlenhydratgehalt, aber dafür auch einen hohen Ballaststoffgehalt. Und Ballaststoffe sind eben aus Kohlenhydraten bestehen, die also gehören zur Kategorie von Kohlenhydraten. Und deswegen ist diese Aussage, dass Protein der sättigendste Makronährstoff ist, im Durchschnitt richtig, aber in der Einzelbetrachtung nicht immer der Fall. Und wie gesagt, da bin ich bereit, eine Liste von Lebensmitteln aufzuzählen, die Proteinshakes und auch andere proteinhaltige Lebensmittel outperformen in Bezug auf die Sättigung. Also im Großen und Ganzen, nochmal, ja, Protein im Durchschnitt ist der sättigendste Makronährstoff. Aber wenn wir die richtigen Lebensmittel haben, können auch kohlenhydratlastige Lebensmittel extrem gut sättigen, besonders die, die viele Ballaststoffe haben. Und ich habe bewusst jetzt hier das Beispiel der Kartoffeln reingebracht, weil die haben nicht wirklich viele Ballaststoffe und outperformen trotzdem sehr, sehr viele proteinhaltige Lebensmittel. Das heißt, wir sollten uns bei der Auswahl oder bei der Berücksichtigung von Lebensmitteln nicht nur auf die Makronährstoffe fokussieren, sondern eben auch auf die Eigenschaften. Und das ist ja das, worüber wir hier ganz, ganz oft sprechen. Und das ist was, wo ich vielleicht sogar ein bisschen stolz drauf bin, dass ich sehe das immer, dass wenn ihr mir Nachrichten schreibt oder jemand das mir im Coaching schreibt, hey, ich habe da auf eine harte Textur geachtet oder ich schaue auch, dass der Geschmack nicht immer eine 10 von 10 ist. Ich finde es geil, wenn ihr genau diese Sachen umsetzt, weil es wird halt leider irgendwo auf Social Media fast nie darüber gesprochen. Also gerade das Thema Textur, so, das habe ich noch nie gehört, dass irgendjemand das benutzt in Bezug auf Sättigung. Es geht halt immer nur um so die Basics, Protein, vielleicht noch Volumen, aber Sättigung, seht ihr, ist ja so ein schönes und komplexes Thema und da gehört halt mehr dazu, als nur zu sagen, ja, Protein ist der sättigendste Makronährstoff, ist mehr Protein, dann ready to go, weil was man ja hier dann auch berücksichtigen muss, man vergisst komplett die Ursachenebene bei diesem ganzen Spiel und deswegen, es ist ein Teil der Lösung, aber zusammenfassend, Makronährstoffe, kommt drauf an, wie die Eigenschaften eines Makronährstoffes sind. Tendenziell kann man sich auf jeden Fall dran orientieren. Protein ist sehr, sehr sättigend, Kohlenhydrate und Fett weniger, aber durch die richtigen Eigenschaften kann sich das auch ein bisschen verändern. Dann kommen wir zur dritten Kategorie, die beeinflussbar durch unser Verhalten und durch die Nahrungsmittelauswahl ist, und zwar sind es Hormone. Wir gehen jetzt hier kurz die Hormone durch, damit ihr mal so einen leichten Überblick habt und schauen uns dann auch an, welche Maßnahmen diese Hormone beeinflussen. Und da seht ihr auch, dass das alles dann ein stimmiges Gesamtbild abgibt und dass diese Maßnahmen, die wir treffen, sich auf die Hormone auswirken, sodass dieses Thema Hormone eigentlich so ein übergeordnetes ist, weil wir die Hormone nicht durch irgendeine magische Art und Weise beeinflussen können, sondern einfach durch im Endeffekt die Auswahl der Nahrungsmittel und wie wir das Ganze gestalten. Und das seht ihr jetzt gleich. Wir fangen an. Nummer 1, Ghrelin. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Es steigt in der Regel vor einer Mahlzeit und stimuliert im Endeffekt den Appetit, besonders wenn ihr einen leeren Magen habt. Und was könnt ihr dagegen machen? Ihr könnt gut schlafen und Mahlzeiten zur gleichen Zeit konsumieren, wenn ihr wollt, dass ihr Ghrelin ein bisschen besser reguliert. Also der gute Schlaf führt einfach dazu, dass Ghrelin besser ausgeschüttet wird, ja, und nicht so unkontrolliert ist. Und das Gleiche, wenn ihr Mahlzeiten zur gleichen Zeit konsumiert. Kennt ihr sicher? Ihr habt irgendeine bestimmte Tageszeit, zu der ihr immer esst. Und dann fängt schon an, der Magen da zu knurren, obwohl ihr irgendwie vielleicht noch gar nicht so viel Hunger habt oder gerade im Stress seid. Und das ist so dieser typische Effekt von Ghrelin, ja, dieser Circadian Rhythm. Also zu der gleichen Zeit esse ich immer, dann macht sich der Magen schon ready und auch hormonell ist der Körper da eingestimmt eben auf diesen Rhythmus. Und deswegen kann es ja auch helfen, wenn ich einen festen Rhythmus habe, weil es mir dann vielleicht leichter fällt, es in meine Ernährungsplanung, so wie ich halt meine Mahlzeiten strukturiert, das umzusetzen. Dann kriege ich nicht immer kreuz und quer Hunger und dann muss ich auch gar nicht so viel planen, weil ich halt zu bestimmten Zeiten gar keinen Hunger kriege, weil mein Körper gar nicht so drauf eingestellt ist. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Wenn ich zum Beispiel ein festes Frühstück habe, vielleicht noch Mittagessen, kleines und dann Abendessen, dann kriege ich auch zu diesen Zeiten in der Regel immer Hunger. Wenn ich das jetzt natürlich nicht habe und dann frühstücke ich mal nicht, esse ich mal zu Abend, esse ich mal nicht zu Abend, dann kann es natürlich sein, dass das immer zu unterschiedlichen Zeiten ein bisschen ausgeschüttet wird. Und dann ist es vielleicht mit der Planung, die ihr habt, nicht überstimmt es nicht ein. Das heißt, dann kann es sein, dass ihr jetzt in der Situation extrem Hunger habt und gar nicht ready seid, gar kein Essen irgendwie parat habt und dann eine schlechte Entscheidung trefft. Und das ist alles cool, wenn das nicht jeden Tag passiert. Also bitte das jetzt nicht so sehen, ihr müsst einen strikten Plan haben und den müsst ihr jeden Tag folgen. Es geht ja um euren Alltag. Wenn ihr an euren Alltag denkt, so vielleicht Montag bis Freitag, habt ihr so mit Beruf und allem, was ihr macht, so einen stabilen Ablauf, dann macht es ja Sinn, dann auch hier eine stabile Struktur zu haben, weil die mir es einfach leichter macht. Das sollte natürlich nicht in Stein gemeißelt sein, auch nicht mental. Ihr solltet bereit sein, von dieser Struktur auch abzuweichen und euch dadurch nicht stressen zu lassen. Aber es kann ja auch sehr, sehr positiv sein, Gewohnheiten und eine Routine zu haben. Zweites Hormon, CCK. Das steigt in der Regel mit dem Beginn der Nahrungsaufnahme und das trägt halt zur Mahlzeitendauer bei und führt auch zu einer Befriedigung nach der Mahlzeit. Was kann ich da machen? Kommen wir auch gleich dazu. Langsames, bewusstes Essen, gutes Kauen, Nahrungsmittel mit einer geringen Kaloriendichte, haben wir schon drüber gesprochen. Nicht jede Mahlzeit eine 10-von-10-Regel von mir. Solche Sachen, also da wirklich aktive Maßnahmen, die dann die Magenwanddehnung und auch die Art und Weise, wie lange Nahrung in eurem Magen bleibt, beeinflussen und auch wie lange ihr so eine Mahlzeit konsumiert. Dadurch können wir das logischerweise beeinflussen. Das gleiche bei GLP-1, deswegen brauchen wir das jetzt uns nicht im Detail nochmal anschauen. Und dann habt ihr noch Peptid YY. Das ist im Endeffekt ein Hormon, das nach der Mahlzeit steigt und das reduziert den Appetit, besonders halt nach der Mahlzeit. Und dann könnt ihr das auch wieder durch diese Faktoren beeinflussen, die wir vorhin schon besprochen haben. Nahrungsmittel mit einer geringen Kaloriendichte, Ballaststoffe, Protein und so weiter. Das heißt, ihr seht hier, wir haben hier 4 zentrale Hormone, die da eine große Rolle spielen. Aber ihr könnt die jetzt nicht irgendwie durch einen magischen Trick beeinflussen, sondern einfach durch euer Verhalten, wie ihr Nahrungsmittel auswählt. Und deswegen muss man hier auch gar nicht so lang sich mit dem Thema beschäftigen, weil zum aktuellen Zeitpunkt gibt es da keine Strategien, wie ihr das irgendwie durch eine andere Maßnahme beeinflussen könnt. Und deswegen sollte unser Fokus eben auf den Sachen liegen, die dann dazu führen, dass diese Hormone ausgeschüttet werden. Also ihr müsst euch das ja so vorstellen, man kann das Thema nicht trennen. Wir schauen es uns halt nur auf einer Ebene an, die praktikabel ist. Wir schauen uns jetzt nicht an, okay, was hat jetzt GLP-1 für Eigenschaften und wie zirkuliert es im Blut? Das bringt euch ja für die Praxis rein gar nichts. Das ist zwar vielleicht mal interessant, das zu besprechen, wenn es jemanden interessiert, aber für euch zählt ja das, wie könnt ihr in der Praxis besser, länger und einfach entspannter satt sein. Das ist ja euer Ziel. Und die Maßnahmen, die wir da besprechen, führen dann dazu, dass diese Hormonlevel optimal ausgeschüttet werden, weil das ist, die Hormone regulieren oder man kann es so sagen, das, was wir in der Praxis dann umsetzen, ist ja das, was im Endeffekt bestimmt, wie diese Hormone zirkulieren, wie die ausgeschüttet werden und. Und natürlich gibt es da auch noch viel, was so Ursachenebene betrifft, ja, also zum Beispiel Körperfettanteil etc. Klar wird Ghrelin mehr ausgeschüttet, wenn ich einfach einen geringeren Körperfettanteil habe, aber das sind ja Sachen, die wir heute eigentlich nicht besprechen wollen. Und heute soll es darum gehen, wie kann ich durch akute Maßnahmen in den Mahlzeiten und in dieser Struktur, wie ich so akut handle, meinen Hunger eben besser im Griff haben. Und da spielen die Hormone keine große Rolle, weil die praktikablen Maßnahmen dann eh zu einer richtigen Regulation der Hormone führen. So, jetzt kommen wir zum Thema Aktivität, das wir hier auch im Podcast schon des Öfteren besprochen haben, Bezug auf die Appetitregulierung. Das heißt, wir haben in der Regel eine verbesserte Appetitregulierung durch Aktivität. Es kommt aber immer darauf an, wie viel Aktivität wir haben. Es gibt dieses berühmte Y-Shaped-Modell aus einer sehr, sehr bekannten Studie, die ich euch auch verlinke, über das wir auch sehr, sehr oft sprechen. Im Endeffekt habt ihr eine Kurve, die wie ein J ist und die diesen ganzen Zusammenhang schön beschreibt. Und ich habe euch ja schon in der Vergangenheit immer versucht, das relativ leicht bildlich zu erklären. Es ist nicht immer ganz easy, aber ich versuche es jetzt wieder so gut wie möglich. Ihr könnt es euch so vorstellen. Ihr habt eine Skala von links nach rechts. Und die ist im Endeffekt von zwei Seiten zu betrachten. Das heißt einmal Aktivitätslevel und Regulation der Sättigung. Das heißt, von links nach rechts haben wir sehr niedrig bis sehr hoch. Und da habt ihr eure Aktivität und die Regulation der Sättigung. Das heißt, umso weiter ich nach rechts gehe, das heißt, umso mehr Aktivität ich habe, desto besser ist tendenziell meine Sättigung reguliert. Was wir dann aber sehen ist, dass ab einem moderaten Aktivitätslevel die Kalorienzufuhr nach oben geht, obwohl ich eine sehr, sehr gute Sättigungsregulation habe. Und deswegen Y-shaped Curve, also wie ein J. Das heißt, am unteren Scheitelpunkt, ja, wenn ihr so ein J malt und ihr macht ja diesen Bogen und es ist im Endeffekt kein richtiger Bogen, sondern ihr könnt euch das vorstellen, ein bisschen wie so ein ganz schwacher Bogen, ja. Eher wie so ein verdrehtes L. Und wenn ihr am Scheitelpunkt seid und bei dem Zeichnen vom J wieder nach oben wollt, genau so ist es beim Thema Aktivität. Also das J liegt im Endeffekt in diesem Graph drin, das liegt so quer und dieser Scheitelpunkt, das ist der unterste Punkt, deswegen habe ich es auch in der Vergangenheit oft wie ein U beschrieben. Also so könnt ihr es euch besser vorstellen. Stellt es euch vor wie ein J, das da liegt im Endeffekt wie ein U, einfach nur ein bisschen weiter geöffnet. Aber diese Einzelheiten sind gar nicht so relevant, weil es geht einfach nur um diesen Scheitelpunkt. Dieser Scheitelpunkt, den ich erreichen möchte, ist im Endeffekt bei einer moderaten Aktivität. Und ab dieser Linie ist die Sättigung gut reguliert. Wenn ich mich dann noch mehr bewege, ist die Sättigung weiter gut reguliert. In der Tendenz sinkt aber mein Körpergewicht, wenn ich das nicht extrem kontrolliere, nicht weiter. Wieso? Meine Aktivität steigt zwar und ich verbrauche mehr Kalorien, aber ich nehme auch mehr Kalorien zu mir, weil ich mehr Hunger bekomme. Und deswegen sage ich oft, dass dieser Sweet Spot der Effizienz bei einer moderaten Aktivität liegt. Weil für die meisten ist es im Alltag halt so, eine hohe Aktivität zu bekommen, führt dann dazu, dass sie mehr Aufwand haben. Und oft lohnt sich dieser Aufwand nicht immer, weil ich dadurch mehr Hunger bekomme. Und dieser Scheitelpunkt, an den wir wollen, der ist bei einer moderaten Aktivität. Das bedeutet, es ist nicht immer sinnvoll, sich mehr zu bewegen, wenn ich meine Kalorienzufuhr besser regulieren möchte. Mich auf ein moderates Niveau zu bringen, ist bei den meisten die geschickteste und effizienteste Variante. Heißt nicht immer, dass es immer der Fall sein muss, weil das sehr, sehr individuell ist. Manche Leute, habe ich auch im Coaching schon oft gesehen, da pushen wir die Aktivität extrem und die Sättigung wird immer und immer besser reguliert und sie haben gar nicht eine gesteigerte Kalorienzufuhr. Bei anderen, die merken, okay, umso mehr ich esse, tendenziell umso mehr Kalorien will ich auch zu mir nehmen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 300 Kalorien mehr verbrauche, habe ich auch 300 Kalorien mehr Hunger. Und das genau, was ich jetzt hier meine, zeige ich euch jetzt mal an einem Beispiel. Und hier merke ich auch schon, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe in der Grafik. Deswegen schiebe ich das jetzt mal kurz hierher. Wir haben nämlich zwei Szenarien, die ich euch mal erklären möchte, damit ihr diese Auswirkungen der Aktivität auf eure wahrgenommenen oder auf euren wahrgenommenen Hunger besser versteht. Okay? Also das erste Beispiel, das gut ist, aber wir haben später noch ein besseres, ist folgendes. Ihr habt eine bessere Sättigung und mehr Aktivitätskalorien in folgendem Szenario. Und ich merke jetzt auch hier, dass es doch richtig war, wie ich hier die zwei Daumen platziert hatte. Das heißt, auf der linken Seite ist tatsächlich das Szenario, das ein bisschen das Bessere ist. Deswegen, jetzt sind wir richtig hier. Also, Nummer 1, wir haben zwei Szenarien, Szenario A, Szenario B. Der Kalorienverbrauch, der wäre jetzt in Szenario A bei 1700 Kalorien, in Szenario B bei 2200 Kalorien. Der Aktivitätslevel in Szenario A mit diesen 1700 Kalorien, 4000 Schritte und kein Sport. In Szenario B, 8000 Schritte, dreimal 60 Minuten im Gym. Okay? Das sind jetzt alles, was jetzt kommt, das sind einfach nur fiktive Werte, damit ich es veranschaulichen kann. Die Hungerkalorien, also wie viel Hunger habe ich, damit ich so ein gutes Hungerlevel habe, sind in Szenario A bei 2200 Kalorien und in Szenario B bei 2000 Kalorien. Okay, und jetzt, um das nochmal zu verstehen. Szenario A, der Kalorienverbrauch ist geringer, der ist bei 1700, weil ich habe nur 4000 Schritte und mache keinen Sport. Das heißt, eine geringe Aktivität. Das heißt, ich habe mehr Hunger, als ich Kalorienverbrauch habe. 1700 Kalorienverbrauch, 2200 Kalorien brauche ich, um satt zu werden. In Szenario B habe ich dadurch, dass ich 8000 Schritte mache und dreimal ins Gym gehe, eben einen guten, moderaten Aktivitätslevel, das wäre ein Beispiel für einen guten, moderaten Aktivitätslevel, habe einen deutlich höheren Kalorienverbrauch, das heißt, ich verbrauche 2200 statt 1700 Kalorien. Ich habe aber nur Kalorien, also Hunger auf 2000 Kalorien. Im anderen Szenario habe ich Hunger auf 2200 Kalorien und verbrauche sogar noch weniger Kalorien. Und bitte, das sind keine fixen Zahlen, das soll das jetzt nur veranschaulichen. Das heißt, der Nettoeffekt bei diesem Szenario B, das ich mir wünsche, mit der moderaten Aktivität, bedeutet folgender im Vergleich zum ersten Szenario. Ich verbrauche 500 Kalorien mehr, ich habe aber auch 200 Kalorien weniger Hunger. Das heißt, ich habe einen gesamten Effekt auf meine Wahrnehmung von 700 Kalorien. Das heißt, das Fazit hier wäre eine Erhöhung der Aktivität sehr sinnvoll. Und da kommen wir genau in dieses Szenario rein, in das wir rein wollen. Wir gehen von einer niedrigen Aktivität auf eine moderate Aktivität. Das heißt, unsere Kalorienzufuhr geht nach unten, weil wir weniger Hunger haben, aber auch unser Körpergewicht geht nach unten, weil wir mehr Kalorien verbrauchen. Und das ist das Szenario, das wir uns in der Regel wünschen und wo wir wirklich eine sehr, sehr krasse Veränderung im Körper sehen. So, jetzt zweites Beispiel, das ich vorhin scheinbar richtig mit dem Daumen deklariert hatte. Ich habe sie nur falsch abgelesen. Und zwar wäre das auch noch sinnvoll. Aber jetzt seht ihr, wieso eine extreme Steigerung der Kalorien rein rechnerisch oft nicht so sinnvoll ist. Szenario A haben wir jetzt genau dieses Szenario, was wir vorhin in Szenario B hatten. Das heißt, wir haben jetzt ein moderates Aktivitätslevel etabliert und überlegen uns, das nochmal zu steigern. Das heißt nochmal zur Wiederholung, Szenario A, wir haben dann einen Kalorienverbrauch von 2200, machen 8000 Schritte im Durchschnitt pro Tag und gehen dreimal für 60 Minuten ins Gym und haben Hunger, ich sehe auch hier gerade, das ist ein kleiner Fehler, für 2000 Kalorien. Ich hatte jetzt hier 2200 Kalorien, habe ich es wahrscheinlich falsch kopiert. Also, wir haben Hunger für 2000 Kalorien, das heißt, wir haben weniger Hunger, als wir Kalorien verbrauchen. Das war das Endszenario in B. Jetzt überlegen wir uns, okay, ich will noch mehr Aktivität machen, damit ich noch besser meinen Hunger reguliere, damit ich einfach mehr essen kann. So wird es ja oft in der Fitnessszene gepredigt. Beweg dich noch mehr, also das ist ja so eine Klischeelösung für Leute, die sagen, ey, ich werde nicht satt und ich struggle so, ich muss irgendwas anders machen. Ja, beweg dich doch noch mehr, dann kannst du mehr essen. So, das ist ja so eine, oft wird das so empfohlen. Und jetzt sehen wir hier ein Beispiel, wieso das nicht immer stimmt, rein für die wahrgenommene Sättigung. In Szenario B steigere ich jetzt meine Aktivität von diesen 8000 Schritte auf 13000 Schritte pro Tag und gehe statt dreimal 60 Minuten ins Gym, fünfmal 60 Minuten ins Gym. Jetzt nur rein als Beispiel zur Veranschaulichung, ich muss es immer wieder dazu sagen, dass man die Zahlen nicht fix nimmt. Statt 2200 Kalorien verbrauchen wir jetzt mit dieser erhöhten Aktivität 2600 Kalorien. Wir steigern aber auch unseren Hunger. Davor hatten wir 2000 Kalorien Hunger, jetzt haben wir vielleicht 500 Kalorien Hunger. Ja, es könnte auch weniger sein. Es soll einfach nur zum Rechnen oder im eigentlichen Szenario hatte ich es ein bisschen tiefer. Ich hatte ja mit 2200 Kalorien gerechnet. Das heißt, wir sagen jetzt mal 2300 Kalorien Hunger, damit wir es auch leicht rechnen können. Das heißt, der Nettoeffekt wäre, ich habe 400 Kalorien mehr Verbrauch, 2600 statt 2200, aber ich habe auch mehr Hunger. Davor hatte ich 2000 Kalorien Hunger sozusagen und jetzt habe ich 2300 Kalorien Hunger. Das heißt, mein Nettoeffekt ist 100 Kalorien. Das heißt, dass ich diese 400 Kalorien mehr verbraucht habe, bringt mir gar nicht so viel, weil ich im Endeffekt nur einen Effekt habe von, ich kann jetzt 100 Kalorien mehr essen sozusagen. Und deswegen ist es nicht immer sinnvoll, die Aktivität zu erhöhen, weil der Hunger in der Regel steigt, wenn ich meine Aktivität von moderat auf sehr, sehr hoch steige. Und jetzt hier wieder wichtig, das kann unterschiedlich sein. Manche Leute, wenn die diese Steigerung machen, hier von moderat zu hoch, da geht es ein bisschen schwächer nach oben mit der Kalorienzufuhr. Das heißt, die haben nicht sofort mehr Hunger. Ja, und das muss man einfach ein bisschen individuell austesten. Ich will euch mit dem Beispiel einfach nur zeigen oder euch den Druck nehmen, immer so eine extrem, so ein hohes Aktivitätslevel hier anzupeilen, weil dieser Scheitelpunkt der spannendste ist, wenn wir eine moderate Aktivität haben. Da haben wir meistens so, wie man im Englischen sagt, the most bang for your buck, also so die größte Preis-Leistung, ja, den größten Effekt. Und das ist ja unser Ziel. Wir wollen ja effizient sein, wir haben alle viel zu tun im Leben und viele tun sich einfach schwer, von einer moderaten auf eine hohe Aktivität zu gehen. Und ich wollte euch mit dem Beispiel einfach nochmal veranschaulichen, dass es nicht immer sein muss. Dennoch bin ich ein Freund davon, so viel Aktivität wie möglich in den Alltag zu integrieren, solange es beständig ist. Ja, also ich schaue auch, dass ich so viel Aktivität wie möglich mache. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag schaue, oh scheiße, ich muss jetzt noch x-tausend Schritte machen, sondern ich schaue einfach, hey, wie kann ich das entspannt, ohne Druck, mit einer hohen Beständigkeit in meinen Alltag integrieren. Und das höchste Level ist das, was ich anpeile. Ja, also Aktivität ist super und extrem wichtig, will das nicht kleinreden, im Gegenteil. Aber es ist nicht immer notwendig, dass jeder 13.000 Schritte macht und fünfmal pro Woche Sport, gerade wenn ihr euer Sättigungssystem optimal regulieren wollt. So, und jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden und letzten Thema, und zwar Esstempo. Denn das hat Nuancen. Es ist nicht nur positiv und es seht ihr jetzt gleich, aber im Großen und Ganzen ist es positiv. Langsames Essen und häufiges Kauen, das ist erstmal gut für die Sättigungsregulation. Es gab auch ein sehr, sehr interessantes Review, wo man sich das eben angeschaut hat. Die Studie dazu verlinke ich euch auch. Und da hat man eben gesehen, Kauen hilft bei der Signalisierung von Hormonen, diesen Hormonen, bei denen wir uns vorhin das alles ein bisschen angeschaut haben. Und diese Hormonempfindlichkeit wird auch verbessert. Das heißt, da ist schon mal gutes und häufiges und langsames Kauen sehr, sehr gut. Deswegen langsames Essen ist definitiv was, was ihr in eure Ernährungsstrategie übernehmen solltet. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das hin? Weil da tun sich viele schwer und das merke ich auch im Coaching. Das ist immer so ein Punkt, über das wir sprechen, wo ich merke, das fällt vielen schwerer umzusetzen als jetzt andere Sachen. Ja, also es gibt ja immer so ein paar Sachen, die kann man relativ leicht integrieren, zum Beispiel harte Textur, merke ich, das fällt vielen leicht, das ist einfach praktikabel, ist gut umsetzbar, aber langsames Essen, das strugglen die meisten mit. Was können wir machen? Erstmal bewusst essen, also uns aufs Essen konzentrieren, die Aromen wahrnehmen und so weiter. Auch dazu gibt es tatsächlich Studien, in denen man gesehen hat, dass wenn wir uns aufs Essen konzentrieren, den vollen Geschmack wahrnehmen, die Konsistenz und so weiter, also wirklich so ein Mindful Eating machen, dass wir dann besser gesättigt sind. Und das hat man halt auch in dem Review gesehen, das ist super, super spannend. Also wirklich bewusst mal aufs Essen konzentrieren. Dazu gehört ja auch dann wenig Ablenkung. Kann man vielleicht ein bisschen trennen, weil auch mit Ablenkung kann man sich aufs Essen konzentrieren, aber wenn ihr weniger abgelenkt seid, klappt es halt besser. Das heißt, Fernsehen, Handy etc. Hier vielleicht auch so eine Hierarchie bauen, was ich oft empfehle, auch im Coaching. Wenn es nicht so klappt mit gar nichts mehr machen, ich kenne das, wenn man Single ist, dann, keine Ahnung, was macht man beim Essen, wenn man alleine ist? Soll man einfach nur da sitzen und essen und das Essen anschauen? Habe ich schon auch teilweise gemacht. Zum Beispiel jetzt, als ich auf Bali war oder so, da, wenn ich da irgendwo hingehe, gehe ich auch mal allein frühstücken oder so. Da versuche ich dann wirklich nicht mal mit dem Handy da zu sitzen. Unterschiedlich, manchmal höre ich was an. Aber wenn man jetzt zu Hause ist, dann ist es einfach so in der Routine des Alltags, finde ich, fast nicht vermeidbar, dass man irgendwas zur Ablenkung macht. Oder ist ja nicht mal Ablenkung, sondern dass man irgendwas nebenbei konsumiert, weil sonst sitzt man halt einfach vor seinem Essen. Man kombiniert es ja oft auch und vielleicht ist es ja auch ein ganz schönes Erlebnis. Also ist vielleicht auch ein positiver Aspekt vom Tag. Das heißt, ich finde, das muss man jetzt auch nicht immer so drastisch sehen. Was man aber probieren kann, wenn man merkt, ich schaffe es nicht, langsamer zu essen, dass ich dann, was ich jetzt gerade gesagt habe, das mit so einer Hierarchie baue. Das heißt, dass ich nicht die letzte Stufe mache, dass ich sage, oh, ich will jetzt gar keine Ablenkung haben, ich sitze einfach wirklich vor meinem Essen. Wäre doch eine Lösung zu sagen, erstmal Handy weg. Ich schaue vielleicht nur was im Fernsehen an, aber ich schaue jetzt nicht, ob ich jetzt noch durch Social Media scroll, gleichzeitig esse ich und schaue was an oder irgendwie kriege ich eine WhatsApp. So, also eine Ablenkungsstufe wegnehmen. Dann könnte ich auch noch sagen, okay, zweite Hierarchieebene wäre, dass ich jetzt auch sage, okay, Handys weg und ich mache auch den Fernseher aus und höre stattdessen einen Podcast. Und dann wäre natürlich die letzte Stufe zu sagen, ich höre gar nichts mehr an. Und ihr könnt immer den Unterschied euch anschauen, wenn ihr mit Ablenkung esst und ihr hört einen Podcast oder ihr schaut was an. Und ihr werdet sehen, dass wenn ihr irgendwas anhört, dass ihr euch trotzdem deutlich besser aufs Essen konzentrieren könnt. Und deswegen nutzt sowas, dass ihr nicht gleich all-in geht. Ihr müsst nicht vor eurem Essen sitzen und gar nichts machen, weil wenn das wieder zu schwierig ist, wie bei allem anderen, ist genau wie Thema Gym oder irgendwas anderes, wenn ich sage, hey, versuch doch am Anfang erstmal zweimal ins Gym zu gehen, statt gleich fünfmal, weil dann wirst du es nicht beständig machen, weil die Aufgabe zu schwierig ist. Gleiches hier. Wenn die Aufgabe zu schwierig ist, ohne Ablenkung zu essen, dann kannst du sein, dass du es nicht schaffst, weil du einfach dir ein zu hohes Ziel gesetzt hast. Dann fang doch mal an und mach's, wie ich gerade gesagt habe, erstmal, wenn du mit Handy und Fernseher isst, Handy weg. Und dann, wenn das klappt, irgendwann hörst du nur noch einen Podcast an und dann kannst du vielleicht sogar da bleiben, wenn du sagst, es klappt gut oder machst irgendwie jede zweite Mahlzeit so. So versuche ich das auch oft zu integrieren. Manchmal, also ich mache es tatsächlich auch so, dass ich jetzt in der Regel fast immer mit Ablenkung esse, weil ich eben dieses langsame Esstempo integriert oder implementiert habe. Das ist bei mir so fest drinnen, dass ich das selbst, wenn ich super abgelenkt bin, trotzdem beibehalte. Wir können uns aber auch noch zwei Tricks zunutze machen. Eins, hohes Nahrungsvolumen und eine harte Textur. Und jetzt seht ihr auch wieder, dieses ganze Bild Sättigung, ich sage ja, es ist komplex, aber super, super spannend und auch, ich finde einfach ein schönes, interessantes Thema, weil sich das alles wieder schließt. Wir haben ja vorhin schon gesehen, harte Textur ist wichtig bei den Eigenschaften von Makronährstoffen in Bezug auf die Sättigung. Das heißt Lebensmittel mit einer harten Textur. Und das wisst ihr, jeder, der den Podcast hört, wahrscheinlich könnt ihr schon gar nicht mehr hören, aber ihr wisst, es ist gut für die Sättigung. Wieso? Weil wir langsamer essen. Und wenn wir langsamer essen, dann haben wir wieder bessere Hormonausschüttungen und dann haben wir auch den gesamten Sättigungsprozess, wenn wir wieder mal zurückgehen in das, was wir beim Themenfokus besprochen haben, ja, also den Prozess der Nahrungsaufnahme, dann haben wir diesen einfach optimiert. So. Und da sieht man, das gibt einfach ein schlüssiges Bild ab. Das heißt, man kann viele Sachen nicht voneinander trennen, sondern die gehören alle zusammen. Ja, und eine harte Textur führt nicht dazu, dass ihr gesättigt seid, weil die irgendwas Magisches macht, sondern einfach, weil eine harte Textur dazu führt, dass ihr langsamer esst und ganz, ganz wichtig, dass Nahrung länger im Magen bleibt und dadurch die Hormone besser ausgeschüttet werden. Das heißt, diese Themen darf man nie voneinander trennen und deswegen ist es, finde ich, auch so ein spannendes Thema, weil wenn ihr es jetzt mal aus meiner Sicht betrachtet und ich mich so lange mit diesem Thema auseinandersetze, Research, Leute betreue und auch sehe, was funktioniert und was nicht funktioniert, dann wird es irgendwann so spannend, weil man das Thema wie im Griff hat, obwohl das so hochkomplex ist, aber man sieht dann irgendwann, dass sich alles so, alles miteinander verbindet. Und deswegen betrachtet es immer ganzheitlich und seid auch optimistisch, wenn ihr da Probleme habt, weil dadurch, dass es sich alles so schön verknüpft, ist oft eine Lösung, dann hat direkt so eine extreme Auswirkung. Also zum Beispiel, wenn ihr eine harte Textur integriert, dann esst ihr langsamer, seid langsam länger satt, weil es länger Magen bleibt, weil es halt Lebensmittel mit einer harten Textur, die haben viele Ballaststoffe und. Das heißt, oft löst ihr dann mit einer Sache sehr, sehr viele Probleme gleichzeitig. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, ist es ein differenziertes Thema. Das heißt, beim Thema Esstempo haben wir nicht nur was Positives, sondern auch einen negativen Aspekt, der aber auch auf der einen Seite wieder positiv und negativ ist. Das heißt, ein Vorteil von einem guten Esstempo und eben dadurch langsameres und häufigeres Kauen ist eine bessere Verdauung. Das wünschen sich ja viele von euch. Ich weiß, das ist so ein ganz präsentes Thema, wenn ich Podcast-Folge oder irgendwie Content darüber mache, ist immer gerade bei Frauen ein sehr, sehr sensibles Thema. Und deswegen ist es, denke ich, aus diesem Aspekt schon mal ein sehr, sehr positives, wenn die Verdauung besser ist. Es hat aber einen Nachteil. Wenn die Verdauung besser ist, dann verkürzen wir die Dauer der Sättigung nach dem Essen, weil ja die Verdauung besser ist. Und das wollen wir eigentlich nicht. Und dazu gibt es auch eine interessante Studie, wo man das sogar untersucht hat. Der Effekt ist aber nicht enorm. Und die Vorteile überwiegen. Das heißt, nur weil ich jetzt eine bessere Verdauung habe, zu sagen, boah, ich esse jetzt super hastig und schluck alles runter, damit es auch möglichst lange im Magen bleibt, kann man wissenschaftlich eigentlich nicht begründen, weil der Großteil der Datenlage darauf hindeutet, dass der Nettoeffekt positiv ist. Und ich denke, ich würde eher vom Wohlbefinden auch das mitnehmen, dass ich vielleicht nicht so lang die Nahrung im Magen habe, dafür eine bessere Verdauung, ich nehme es einfach angenehmer vom Körpergefühl wahr und ich bin trotzdem besser gesättigt. Meine Hormone, also die Sättigungshormone und funktionieren besser. Das heißt, ich finde es wichtig, also ich fand es wichtig, das mit reinzunehmen. Aber es ist auch wichtig, das gesamtheitlich zu betrachten. Das Gleiche ist wie zum Beispiel beim Thema warmes Wasser. So, also es gab eine interessante Studie, da hat man gesehen, dass warmes Wasser die Verdaulichkeit im Magen auch jetzt hier, wie das fördert. Aber mehr Verdaulichkeit ist dann halt auch wieder nicht so lang die Nahrung im Magen. Und das ist dann für die Sättigung vielleicht auch nicht so positiv. Das heißt, man kann Themen oft differenziert betrachten. Ja, also ihr solltet jetzt nicht denken, oh, ich trinke kein warmes Wasser mehr oder so, weil dadurch bleibt es nicht so lange im Magen, die Nahrung, und ich verdaue es besser oder kein Tee mehr trinken, sonstiges. Dieser Effekt ist meistens sehr, sehr gering. Aber hier müssen wir es ja auch wieder differenziert betrachten und nicht jetzt mit so einem warmen Glas Wasser oder einem Tee vergleichen, weil das Kauen hilft bei der Signalisierung von Sättigungshormonen. Und das ist eben ein anderer Mechanismus, als wenn ich jetzt einfach nur ein Glas Wasser trinke, das mir bei der Verdauung hilft. Das heißt, klar, durch das langsame Essen wird die Verdauung verbessert, aber das Kauen liefert dem Körper auch Input, hey, jetzt wird gerade Nahrung gegessen, werd mal satt. Okay, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, wie immer, dass es euch geholfen hat, wobei ich mir bei der Folge sehr, sehr sicher bin, auch wenn es Themen waren, über die wir schon oft gesprochen haben. Ich denke nochmal, auf jedes Thema einzeln genauer einzugehen und die Nuancen zu besprechen. Und auch wenn man es vielleicht zum dritten Mal hört, es ist ja oft so, dass man ein paar Sachen öfter hören muss, um die dann zu verinnerlichen, weil dann hat man wieder irgendwas vergessen oder ich habe noch ein bisschen was anderes gesagt zur Anwendung und auch zur Anwendung. Und ich denke auch, den Hungersättigungs- und Sättigungsgefühl-Kreislauf mal zu verstehen, was wir ganz Anfang im Themenfokus besprochen haben, war sehr, sehr sinnvoll, damit ihr auch diesen Mechanismus mal versteht und versteht, wie dieser Kreislauf einfach funktioniert, was da im Körper passiert, weil Kompetenz ist für mich immer ein wichtiger Faktor bei der eigenen Regulation und das ist ja mein Ziel, dass ich euch dahin bringe, dass ihr das alles selber schön regulieren könnt und dass ihr euch sicher fühlt und kompetent fühlt und autonom fühlt, weil das ist das, was euch im Endeffekt den Druck nimmt und deswegen müssen wir halt auch manchmal solche theoretischen Sachen besprechen, die vielleicht nicht ganz so spannend sind, wie setze ich es dann in der Praxis um, aber meiner Meinung nach ist es der einzige Weg, um sowas dauerhaft in den Griff zu bekommen und Aufklärung, also sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist eben ein Teil der Lösung. Deswegen gehen wir ja nicht immer so krass ins Detail. Also wir schauen uns nicht irgendwelche ganz, ganz tiefen Vorgänge an der Hormone, sondern wir schauen uns die Theorie an, so dass es reicht, dass wir den Mechanismus verstehen und dann gehen wir ja immer schön in die Praxis. Und deswegen hoffe ich, dass euch das Thema, die Folge gefallen hat. Wie immer, teilt die Folge mit Freunden, Familienmitgliedern, euren Haustieren, was weiß ich, mit allen, die davon profitieren und bewertet den Podcast. Das hilft mir natürlich auch immer enorm. Und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.